Der Fischer und seine Seele. Die Hexe und Abschied von der Seele. Durch das Jucken ihrer Handflächen erfuhr die Hexe schon von seinem Kommen. Sie lachte und ließ ihr rotes Haar fliegen. Während es sich um sie legte, stand sie am Eingang der Höhle. In der Hand hielt sie einen blühenden Zweig von wildem Schirling.
»Was willst du? Was willst du?« rief sie, als er den steilen Hang heraufkam und sich vor ihr verbeugte. »Willst du Fische für dein Netz, wenn der Wind nicht günstig ist? Ich habe eine kleine Weidenpfeife. Wenn ich darauf blase, kommen die Meereschen in die Bucht geschwommen.« »Aber sie hat ihren Preis, hübscher Junge, sie hat ihren Preis. Was willst du, was willst du? Einen Sturm, der die Schiffe zerstört und Kisten voll Reichtümer ans Ufer spült? Ich habe mehr Stürme, als der Wind sie hat, denn ich diene jemanden, der stärker ist als der Sturm. Mit einem Ketscher und dem Schöpfkübel kann ich große Galeeren auf den Grund des Meeres schicken. Aber das hat seinen Preis, hübscher Junge, das hat seinen Preis. Was ist dein Begehr? Ich weiß eine Blume, die im Tal wächst. Niemand kennt sie außer mir. Sie hat purpurrote Blätter und einen Stern im Herzen. Ihr Saft ist weiß wie Milch. Wenn du mit dieser Blume die harten Lippen der Königin berührst, würde sie dir überall hin in der Welt folgen. Sie würde sogar aus dem Bett des Königs steigen und mit dir durch die ganze Welt ziehen. Das hat seinen Preis, schöner Knabe, das hat seinen Preis. Was ist also dein Begehr, schöner Knabe, was ist dein Begehr? Ich kann eine Kröte im Mörser zerstampfen und eine Tinktur daraus pressen und die mit eines toten Hand rühren. Benetzt du damit deinen Feind, wenn er schläft? Er wird sich in eine schwarze Viper verwandeln, und seine eigene Mutter wird ihn erschlagen. Mit einem Rad kann ich den Mond vom Himmel ziehen, und in einer Glaskugel kann ich dir den Tod zeigen. Was ist also dein Begehr, schöner Knabe? Was ist dein Begehr? Sage mir deine Wünsche, ich werde sie dir erfüllen, und du wirst mir einen Preis dafür zahlen, schöner Knabe, du wirst mir einen Preis dafür zahlen.
»Mein Wunsch ist nur eine ganz kleine Sache«, sagte der junge Fischer. »Der Priester hat mir ja deswegen gezürnt und mich davongejagt. Es ist nur eine kleine Sache. Die Kaufleute haben mich deshalb ausgelacht und weggeschickt. Deshalb komme ich zu dir, obgleich die Menschen sagen, du wärest des Teufels. Ich werde zahlen, was immer der Preis sei.«
»Was willst du?« fragte die Hexe und kam näher.
»Ich will meine Seele von mir wegschicken«, antwortete der junge Fischer. Die Hexe wurde blass und ihr schauderte. Sie versteckte ihr Gesicht in ihrem blauen Mantel.
»Hübscher Junge! Hübscher Junge«, stammelte sie, »das zu tun ist ein schrecklich Ding.«
Er schüttelte seine braunen Locken und lachte. »Meine Seele ist unnütz für mich. Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht anfassen, ich kenne sie gar nicht.«
»Was wirst du mir geben, wenn ich dir das sage?« fragte die Hexe und schaute ihn aus ihren schönen Augen an.
»5 Goldstücke«, sagte er, »dazu mein Netz, mein Haus als Flechtwerk, wo ich lebe, und mein bemaltes Boot, in dem ich auf Wasser fahre. Nur sage mir, wie ich meine Seele loswerden kann, und ich will dir alles geben, was ich besitze.« Sie lachte ihn aus und schlug mit ihrem Schirlingszweig nach ihm.
»Ich kann im Herbst die Blätter in Gold verwandeln«, antwortete sie. »Ich kann die Mondstrahlen in Silber verwandeln, wenn ich das will. Der, dem ich diene, ist reicher als alle Könige der Welt, und er herrscht über ihre Ländereien.«
»Aber was soll ich dir dann geben?« rief er aus, »wenn dein Preis weder Gold noch Silber ist?« Die Hexe strich mit ihrer zarten weißen Hand über ihr Haar.
»Du sollst mit mir tanzen, hübscher Junge«, sagte sie leise und lachte ihn an, während sie sprach.
»Nichts als das«, rief der junge Fischer verwundert aus und stand wieder auf.
»Nichts als das«,
antwortete sie und lächelte ihn dabei an.
»Bei Sonnenuntergang werden wir zusammen an einem geheimen Ort tanzen«, sagte er, »und nach dem Tanze wirst du mir sagen, was ich wissen will.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Wenn der Mond voll ist«, murmelte sie.
Dann spähte sie in die Runde und horchte. Ein blauer Vogel flog kreischend von seinem Nest auf und kreiste über die Dünen. Drei gesprenkelte Vögel raschelten durch das harte graue Gras und pfiffen einander zu. Dann war nichts mehr zu hören, außer dem Geräusch einer Welle, die unten zwischen den Kieseln hindurchlief. Sie streckte ihre Hand aus und zog ihn nahe zu sich und legte ihre trockenen Lippen nahe an sein Ohr.
»Heute Nacht musst du auf den Gipfel des Berges kommen«, flüsterte sie. »Es ist Sabbat, und er wird da sein.«
Der junge Fischer fuhr zurück und sah sie an. Sie zeigte ihre weißen Zähne und lachte. »Wer ist er, von dem du sprachst?«, fragte er.
»Das tut nichts zur Sache«, antwortete sie. »Komme heute Nacht und stelle dich unter die Zweige der Weißbuche und warte auf mich. Wenn ein schwarzer Hund auf dich zuläuft, dann schlage ihn mit einer weiten Rute, dann wird er weggehen. Wenn eine Eule dich anspricht, so gebe ihr keine Antwort. Wenn der Mond voll ist, werde ich bei dir sein, und wir werden zusammen auf dem Rasen tanzen.«
»Schwörst du, dass du mir dann sagst, wie ich meine Seele von mir wegschicken kann?«, fragte er. Sie ging hinaus in den hellen Sonnenschein, und durch ihre roten Haare blies der Wind.
»Bei den Hufen der Geiß schwöre ich es dir«, war ihre Antwort.
»Du bist die beste aller Hexen«, rief der junge Fischer aus. »Und ich werde ganz bestimmt heute Nacht mit dir auf dem Gipfel des Berges tanzen. Es wäre mir wohl lieber gewesen, du hättest Gold oder Silber von mir verlangt. Aber du sollst den Preis haben, auch wenn er mir gering scheint.« Er zog seine Mütze vor ihr und beugte tief sein Haupt. Dann rannte er voller Freude in die Stadt zurück. Die Hexe sah ihm nach, wie er so ging, und als er außer Sichtweite war, ging sie wieder in ihre Höhle. Sie nahm einen Spiegel aus einem geschnitzten Zedernholzkästchen, setzte ihn in einen Rahmen und verbrannte Eisenkraut auf glühenden Kohlen vor ihm und spähte durch den kräuselnden Rauch. Nach einer Weile schüttelte sie zornig ihre Hände.
»Er hätte mein sein müssen«, murmelte sie. »Ich bin genauso schön wie Sie.«
Als am Abend der Mond aufgegangen war, stieg der junge Fischer auf den Gipfel des Berges und stand unter den Ästen der Weißbuche. Wie ein Schild aus poliertem Metall lag die Bucht des Meeres zu seinen Füßen, und die Schatten der kleinen Fischerboote bewegten sich über dem Wasser. Eine große Eule mit schwefelgelben Augen rief ihn beim Namen, aber er antwortete nicht. Ein schwarzer Hund rannte auf ihn zu und knurrte. Er schlug ihn mit einer weiten Rute, und das Tier lief winselnd davon. Zu Mitternacht kamen die Hexen wie Fledermäuse durch die Luft geflogen.
»Pfui«, riefen sie, als sie auf dem Boden landeten, »hier ist jemand, den wir nicht kennen.«
Sie schnüffelten herum, schwatzten miteinander und gaben sich Zeichen. Als letzte von allen kam die junge Hexe mit ihren roten, im Wind wehenden Haaren. Sie trug ein aus Gold gewebtes, mit Pfauenaugen besticktes Kleid und hatte eine kleine Kappe aus grünem Samt auf dem Kopf.
»Wo ist er? Wo ist er?«
kreischten die Hexen, als sie die junge Hexe sahen. Sie aber lachte nur und lief zu der Weißbuche. Sie nahm den jungen Fischer bei der Hand und führte ihn in das Mondlicht hinaus, und sie begannen zu tanzen. Sie wirbelten rundherum, und die junge Hexe sprang so hoch, dass der Fischer die scharlachroten Haken ihrer Schuhe sehen konnte. Dann war mitten unter den Tanzenden der Laut eines galoppierenden Pferdes zu hören. Zu sehen war gar nichts. Er fürchtete sich.
»Schneller!«
kreischte die Hexe und legte ihre Arme um seinen Hals, und ihr Atem streifte heiß sein Gesicht.
»Schneller! Schneller!« kreischte sie,
und die Erde schien sich unter seinen Füßen zu drehen. Sein Verstand verwirrte sich, und ein großer Schrecken kam über ihn, als ob ein teuflisches Wesen ihn belauere. Schließlich sah er, dass unter dem Schatten eines Felsens eine Gestalt stand, die er vorher noch nicht gesehen hatte. Es war ein Mann, der einen schwarzen Samtanzug nach der spanischen Mode trug. Sein Gesicht war seltsam blass, aber seine Lippen glichen einer stolzen roten Blume. Er schien müde. Er lehnte sich zurück und spielte abwesend mit dem Knauf seines Dolches. Neben ihm im Gras lag sein Federhut und ein paar mit Perlen in einem seltsamen Muster bestickte Reithandschuhe. Ein kurzer, mit Zobel gefütterter Umhang hing von seiner Schulter und Ringe schmückten die feinen weißen Hände. Schwere Augenlider senkten sich über seine Augen. Wie von einem Zauber umfangen, beobachtete ihn der junge Fischer. Wo er auch immer tanzte, glaubte er, die Augen des Mannes auf sich gerichtet. Schließlich begegneten sich ihre Blicke. Er hörte die Hexe lachen, und er fasste sie um die Taille und wirbelte sie wie toll im Kreise. Plötzlich bellte ein Hund im Wald. Die Tänzer hielten in ihrem Tanz inne und gingen hinaus, immer zwei und zwei, und küssten die Hände des Mannes. Da flog ein leichtes Lächeln um dessen Lippen, wie ein Vogelflügel, der die Wasseroberfläche berührt und es lächeln macht. Aber hier lag eine gewisse Missachtung darin. Der Mann schaute unverwandt auf den jungen Fischer.
»Komm, wir wollen ihn anbeten«, flüsterte die Hexe und führte ihn hinauf.
Ein großes Verlangen kam über ihn zu tun, was sie von ihm verlangte. So folgte er ihr. Als sie ganz nahe waren, schlug er, ohne zu wissen warum, ein Kreuzzeichen über seiner Brust und rief den heiligen Namen an. Doch kaum hatte er dies getan, da schrien die Hexen auf wie Habichte, und sie flohen hinweg. Das bleiche Gesicht dessen, der ihn beobachtet hatte, verzog sich wie in einem Krampf. Der Mann ging hinüber in das kleine Wäldchen und pfiff. Ein kleines Pferd mit silbernem Zaumzeug rannte auf ihn zu. Als er sich in den Sattel schwang, drehte er sich um und schaute sehr traurig nach dem jungen Fischer. Auch die Hexe mit den roten Haaren versuchte wegzufliegen, aber der junge Fischer fasste sie bei den Armen und hielt sie fest.
»Lass mich los«, schrie sie, »lass mich gehen! Du hast hier den Namen genannt, der nie genannt werden darf, und ein Zeichen gezeigt, das nie gezeigt werden darf.«
»Nein«, sagte er, »ich werde dich nicht gehen lassen, ehe du mir nicht das Geheimnis gesagt hast.«
»Welches Geheimnis?« fragte die Hexe, während sie mit ihm rang und sich auf die schaumbedeckten Lippen biss.
Das weißt du, gab er zur Antwort. Tränen verschleierten ihre grasgrünen Augen, und sie sagte zu dem Fischer, »Frage mich nach allem, nur nicht danach.« Er lachte und hielt sie nur noch fester. Als sie sah, dass sie nicht loskommen konnte, flüsterte sie ihm zu, »Bin ich denn nicht genauso schön wie die Töchter der See? Und bin ich nicht ebenso anmutig wie jene, die sich im blauen Wasser wiegen?« Sie schmiegte sich an ihn und legte ihr Gesicht ganz nahe an das seine. Er aber stieß sie mit finsterer Miene zurück und sagte, »Wenn du dein Versprechen nicht hältst, das du mir gegeben hast, werde ich dich als eine falsche Hexe erschlagen.« Sie wurde fahl wie die Blüte des Judasbaumes und erschauderte. »Dann soll es sein«, murmelte sie. »Es ist deine Seele und nicht meine. Mache mit ihr, was du willst.« Und sie zog aus ihrem Gürtel ein kleines Messer, dessen Griff mit grüner Wiepernhaut überzogen war, und gab es ihm. »Wozu soll mir das nützen?« fragte er verwundert. Für eine kurze Weile war sie still. Das Entsetzen war ihr ins Gesicht geschrieben. Dann strich sie sich das Haar aus der Stirn und sagte mit einem seltsamen Lächeln, »Was ihr Menschen den Schatten eures Körpers nennt, das ist nicht nur euer Schatten, das ist der Körper eurer Seele. Stelle dich mit dem Rücken zum Mond ans Ufer der See und schneide deinen Schatten, der ja der Körper deiner Seele ist, um die Füße herum ab. Befehle dann deiner Seele, dich zu verlassen, so wird sie es tun.« Der junge Fischer zitterte. »Ist das auch wirklich wahr?« murmelte er. »Natürlich ist das wahr, und ich wollte, ich hätte dir nie davon erzählt«, schrie sie und umfasste weinend seine Knie. Er stieß sie von sich und ließ sie im Gras liegen. Dann steckte er das Messer in seinen Gürtel und begann den Berg wieder hinabzusteigen. Und seine Seele, die ja in ihm war, schrie laut und sagte zu ihm, »Höre, hab ich nicht die ganzen Jahre gelebt und war dein Diener? Schicke mich jetzt nicht von dir weg. Was hab ich dir denn Böses getan?« Der junge Fischer lachte. »Du hast mir nichts Böses getan. »Aber ich habe auch keinen Nutzen von dir«, antwortete er. »Die Welt ist groß, und Himmel und Hölle sind überall, und genauso das Haus der Dämmerung dazwischen. Gehe, wohin du willst, aber störe mich nicht weiter, denn meine Liebe ruft mich.« Seine Seele flehte und jammerte, aber er hörte nicht auf sie. Er sprang so sicher wie eine wilde Ziege von Stein zu Stein. Schließlich erreichte er die Ebene wieder und das gelbe Seeufer. Wohlgestaltet und braun stand er wie eine griechische Statue im Sand mit dem Rücken zum Mond. Aus dem Schaum des Meeres tauchten weiße Arme auf und winkten ihm, und aus den Wellen erhoben sich seltsame Gestalten und huldigten ihm. Vor ihm lag sein Schatten, der ja der Körper seiner Seele ist, und hinter ihm hing die Mondscheibe an dem honigfarbenen Himmel. Seine Seele sagte zu ihm, »Wenn du mich wirklich fortschicken musst, so lass mich nicht gehen ohne Herz. Die Welt ist grausam. Gib mir dein Herz mit.« Er schüttelte den Kopf und lachte. »Womit soll ich dann meine Liebste lieben, wenn ich dir mein Herz gäbe?« rief er aus. »Sei barmherzig«, bettelte die Seele, »gib mir dein Herz, denn die Welt ist sehr grausam und ich fürchte mich.« »Mein Herz gehört meiner Liebsten«, antwortete er, »also zögere nicht und gehe deiner Wege.« »Aber darf ich denn nicht auch lieben?«
fragte seine Seele.
»Scher dich fort, ich brauche dich nicht mehr«, schrie der junge Fischer, und er nahm das kleine Messer mit dem Griff aus grüner Wiepernhaut und schnitt seinen Schatten rund um seine Füße ab. Dieser erhob sich, stand vor ihm und schaute ihn an, und er sah genauso aus wie er selbst. Er wich zurück und steckte das Messer in seinen Gürtel zurück. Das Gefühl einer heiligen Scheu überkam ihn. »Gehe endlich weg«, murmelte er, »und lass dich nie mehr wieder sehen.«
»Nein, wir müssen uns wieder treffen«, sagte die Seele mit einer leisen, flötengleichen Stimme, und während sie sprach, bewegte sie kaum ihre Lippen.
»Wie sollen wir uns denn treffen?« schrie der junge Fischer. »Du wirst mir doch nicht in die Tiefe der See folgen?«
»Einmal im Jahr werde ich an diesen Platz kommen und dich rufen«, sagte die Seele. »Es kann sein, dass du mich dann nötig hast.«
»Wozu soll ich dich nötig haben?« schrie der junge Fischer. »Aber es soll so sein, wie du willst.«
Damit sprang er ins Wasser, und die Tritonen bliesen ihre Hörner, und die kleine Meerjungfrau stieg herauf, um ihn zu empfangen. Sie legte ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn auf den Mund. Die Seele stand einsam am Ufer und schaute ihnen zu. Als sie im Wasser untergetaucht waren, ging sie weinend über die Marschen hinweg.